Ja, wir freuen uns, dass wir wieder einmal bei euch sein dürfen. Ich weiß nicht, ob ihr daran gedacht habt, dass es heuer 30 Jahre sind, dass wir drüben angefangen haben, 1984. Da waren wir alle noch jung, gell, Hubert? Du warst noch berufstätig, noch 2, 3 Jahre, glaube ich. Okay, noch 2 Jahre. Und 30 Jahre und für uns ist es immer wieder eine Freude, bei euch zu sein, weil wir hier in der Gemeinde wirklich uns sehr wohl gefühlt haben und uns einfach zu Hause gefühlt haben. Wirklich. Wir haben sehr schöne Erinnerungen an Ampflwang. Ich möchte heute über einen Text in Matthäus 22 sprechen, die Verse 1 bis 14. Es ist ein Himmelreichsgleichnis. Und diesem Himmelreichsgleichnis gehen 2 andere Gleichnisse voraus, nämlich das von den 2 Söhnen, die in den Weinberg des Vaters gehen sollten oder sollen. Und der eine sagt, ich gehe nicht und geht dann doch. Und der andere sagt, ich gehe, Vater, und geht dann doch nicht. Ihr kennt diese Geschichte wahrscheinlich. Das ist das eine. Und das andere Gleichnis ist das Gleichnis von dem Grundbesitzer und den bösen Weinbauern. Die Gesandten des Besitzers des Weinbergs werden geschickt, um die Ernte einzuholen, also abzuholen, und die Leute misshandeln, die Weingärtner misshandeln die Gesandten des Grundbesitzers und bringen sie sogar um, sogar den eigenen Sohn vom Grundbesitzer. Das sind die 2 Gleichnisse, die vorangehen im Kapitel 21. Und dann kommt Kapitel 22. Diese drei Gleichnisse gehören zusammen und stehen in einem Zusammenhang. Dieser Zusammenhang lautet folgendermaßen: Israel wird im Heilsplan Gottes für eine bestimmte Zeit auf die Seite gestellt, weil es den Messias ablehnt. Sein Platz, der Platz Israels, vom Volk Israel, wird durch die Gemeinde eingenommen. Also, das ist die Botschaft von diesen 3 Gleichnissen. Wir schauen uns jetzt das Gleichnis in Kapitel 22 an. Das ist das 3. von diesen Gleichnissen. Ich erzähle dieses Gleichnis, ihr kennt es, es kommt euch bekannt vor, wenn ich es erzähle. Ich lese dann zwischendurch ein paar Verse oder einen Vers wieder aus dem Gleichnis, aber ich erzähle es einmal. Da ist ein König, der seinem Sohn ein Hochzeitsfest ausrichten will. Ein Hochzeitsfest steht bei mir unter anderem für fröhliche Stimmung, schöne Kleider, schöne gute Musik und vor allem was? Gutes Essen. Sehr gut, ein gutes Essen. Und so war es natürlich auch damals. Die Personen, die hier vorkommen in diesem Gleichnis, sind schnell ausgemacht. Da ist, wie gesagt, der König. Dann ist da der Sohn, für den die Hochzeit ausgerichtet wird. Der tritt aber nicht direkt in Erscheinung in diesem Gleichnis. Aber es heißt, der König macht für seinen Sohn eine Hochzeit. Und dann kommen da die geladenen Gäste, die Diener, die sie einladen sollen, abholen sollen. Und dann noch ein ganz spezieller Mensch, man könnte ihn als einen Individualisten bezeichnen, einer, der da eine eigene Suppe kochen will. Wir werden gleich davon hören. Damals war es so, dass wenn die Einladung zu einem Fest erging, ganz speziell zu einem Hochzeitsfest, dann wurde der genaue Zeitpunkt noch nicht bekannt gegeben. Wenn alle Vorbereitungen getroffen waren, alles fertig war, dann erst wurde den Gästen die endgültige Einladung übermittelt und dann sollten sie eben kommen. So ist also alles bereit für dieses Fest und der Zeremonienmeister, der das Ganze leiten soll, oder leitet, gibt grünes Licht. Die Diener des Königs strömen aus, um die geladenen Gäste herbeizurufen. Was keiner zu denken wagt, alle Gäste sagen ab. Das bringt natürlich den König in eine äußerst unangenehme Lage. Alles steht im Überfluss bereit und alle Gäste streiken. Man muss sich das einmal vorstellen, wenn das bei eurer Hochzeit so gewesen wäre, es wäre keiner gekommen. Es wäre ziemlich dumm, oder? Da hättet ihr Probleme gekriegt. Vielleicht hatte ja der König den Knicke gelesen, diese Benimmregeln vom Knicke, und wusste, dass man die Gäste ein zweites Mal bitten muss, dass es unhöflich wäre, wenn sie schon beim ersten Mal alle kommen würden, bei der ersten Einladung. Auf jeden Fall schickt der noble König noch einmal, und zwar andere Diener, aus. Sie sollen den Geladenen den Speck durch den Mund ziehen, das ist nicht zu viel gesagt, weil es heißt, sie sollen ihn von den Ochsen und vom Mastvieh erzählen und schwärmen, dass alles schon geschlachtet ist und bereit ist auf den Tischen, sodass sich die Tische sozusagen krümmen vor lauter guten Sachen, von den saftigen Steaks und so weiter. Aber die geladenen Gäste, die schauen gelangweilt drein, sind absolut nicht interessiert daran. Was muss das für den König für eine Verletzung sein? Er gibt sich so viel Mühe und die Leute wollen nicht kommen. Es heißt wörtlich, sie gingen einfach weg zu ihrer Arbeit. Zu arbeiten ist ja nicht schlecht, das ist gut, das ist nicht falsch. Aber die Reaktion macht etwas deutlich. Sie macht deutlich, dass die Einladung und damit eigentlich der König selber ihnen nicht so viel wert ist wie der Acker oder wie ein guter Handel, den sie treiben wollen, der eine. Und vielleicht ein Fußballmatch, gerade Jerusalem gegen Jericho oder so. Oder vielleicht die WM, würde man jetzt sagen. Da eskaliert die Sache. Die geladenen Gäste rasten aus. Sie verspotten und misshandeln die Diener, auch in diesem Gleichnis. Einige Diener bringen sie kurzerhand um. Da wird der König zornig. Seine Großzügigkeit wird mit schändlicher Gleichgültigkeit belohnt und endet schließlich in offener Rebellion und Feindschaft. Er lässt diese undankbaren Menschen umbringen und ihre Stadt anzünden. Vers 7. Obschon es sich um ein Gleichnis handelt, ist die Reaktion für die damalige Zeit im Orient durchaus vorstellbar. Man könnte sich sogar, glaube ich, für heute auch vorstellen, dass das einfach eskaliert, wenn etwas nicht funktioniert. Weil aber die Hochzeit angesagt und das Festessen sozusagen schon fertig auf dem Tisch steht, will der König sein Vorhaben nicht aufgeben und greift zur ultimativen Lösung. Er ruft, geht hinaus auf die Straßen und ladet jeden ein, dem ihr begegnet. So strömen denn die Knechte zum dritten Mal aus und jetzt werden alle, gute und schlechte Menschen, heißt es hier, mitgebracht. Die staunen natürlich, was, ich darf ins Königsschloss, das ist ja nicht zu glauben. Und schon stehen diese Menschen mit einem wunderschönen Kleid, das sie zum Anziehen beim Eingang bekommen haben, bekleidet, stehen sie unbeholfen herum in den Gängen und in den Räumen dieses Schlosses mit offenem Mund und bestaunen diese Herrlichkeit. Einer nach dem anderen kommt herein, bekommt ein neues Kleid, ein schönes Kleid, und so füllt sich der Saal langsam. Da geht die Türe auf und seine Majestät, der König, tritt herein. Totenstille. Aber wer sitzt denn da hinten mit abgetragenen Straßenkleidern? Der König geht zu ihm hin. Mein Freund, wie bist du hier hereingekommen, ohne ein solches Kleid, ein feierliches Kleid zu haben? Es heißt im Text, der Mann wusste keine Antwort. Er kann dem König nichts antworten. Das kann der König nicht durchlassen. Es hat tragische Folgen. Der Mann wird verhaftet und hinausbefördert. In die Dunkelheit, in die Finsternis, heißt es hier. Soweit also dieses Gleichnis. Ihr habt es gekannt, ist nichts Neues, aber ich wollte es einfach einmal so erzählen. Das ist die erste Ebene, die Ebene vom Gleichnis. Aber jedes Gleichnis hat ja eine Bedeutung. Ein Parabol, so heißt das Gleichnis eigentlich, ein Parabol, das heißt, es wie bei einem Parabolspiegel, es werden parallele Strahlen auf einen Parabolspiegel geschickt und im Fokus fokussiert. So funktionieren auch unsere Parabolspiegel. Eine Parabel oder ein Gleichnis heißt, es werden Informationen geliefert, zum Beispiel zu einem solchen interessanten, zu einer Geschichte, wo jeder verstehen kann. Es ist was Alltägliches oder was nicht Alltägliches, aber einfach was, was das Volk verstehen kann. Und dann werden diese Geschichten auf einen Fokus fokussiert. Und der Fokus heißt hier, ich habe es am Anfang schon ein bisschen verraten, der Fokus heißt, Israel verwirft den Messias und an der Stelle vom Volk Israel tritt die Gemeinde, wir, die Gemeinde Jesu Christi. Das ist der Fokus, um den geht's hier. Also nun noch ein paar Sätze zu dieser Botschaft in diesem Gleichnis zum Fokus. Jetzt kommt nämlich das Volk Israel in den Blickpunkt. Unter dem Volk Israel hier, unter den Zuhörern von Jesus, der das erzählt, die obersten Priester und Pharisäer, so heißt es im Kapitel 21 vorher, die Priester und die Pharisäer, sie als Zuhörer werden jetzt anvisiert in dem Gleichnis. Zu diesem Zeitpunkt nämlich ertrug Gott sein Volk Israel schon, wie lange, was glaubt ihr, wie viele Jahre? Treu und geduldig. Er rettete das Volk, tröstete es, ermahnte es, lehrte es in großer Liebe und Treue. Was glaubt ihr, wie viele Jahre schon? Schon 2000 Jahre. Weil Abraham hat ungefähr 2000 vor Christus gelebt und jetzt sind wir in der Zeit von Jesus. Also schon 2000 Jahre trägt Gott sein Volk immer wieder und immer wieder. Und das Volk kehrt seinem Gott immer wieder den Rücken zu. Es betet verschiedene tote Götzen an. Die Götzen, die die umliegenden Völker anbeten. Furchtbare Götzen, die zum Teil Kinderopfer fordern von den Menschen. So schickte denn Gott viele, viele Diener, zum Beispiel Propheten, jahrhundertelang, immer wieder andere, um das Volk zur Gemeinschaft einzuladen, man kann sagen, um mit ihm zu feiern, mit Gott, geistlich gesprochen. Aber es lief genau wie im Gleichnis. Die Diener, die Propheten wurden verspottet, misshandelt und sogar, wie wir wissen, viele von ihnen getötet. Es kam der Tag, an dem das ganze Volk Israel aus Leidenschaft schrie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Das sagten sie zu Pilatus und sie meinten den einzigen Sohn des himmlischen Königs, den er gesandt hat, Jesus Christus. So weit kam es. Das war jetzt hier noch ein bisschen, also das Gleichnis hat noch ein bisschen, war noch ein bisschen vorher erzählt, aber es wird gleich auf Jesus zukommen, dass er gekreuzigt wird. Im Gleichnis ließ der König die Mörder umbringen und ihre Stadt in Brand setzen oder stecken. Das geschah 40 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung Jesu, wie wir wissen, im Jahre 70 nach Christus. Da wurde Jerusalem durch die Römer total zerstört. Der jüdische Historiker Josephus Flavius schreibt, dass dabei über 1 Million Menschen umgekommen sind als Jerusalem, damit auch der zweite Tempel zerstört wurde. Ja, das ist hier der Fokus in diesem Gleichnis. Gott schickt seinen Diener, seinen Sohn, seine Diener und dann seinen einzigen Sohn und ihr werdet ihn umbringen, ihr Pharisäer und ihr Schriftgelehrten. Und so die Zuhörer hier werden schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Das ist im Gleichnis vorausgenommen und das wird gleich nachher ein paar Monate vielleicht später geschehen. Seit 2000 Jahren wiederum, sind wir ja 2000 nach Christus, lehnt die Mehrheit des Volkes Israel, der Volks der Juden, die Einladung des Königs an der Hochzeit seines Sohnes teilzunehmen, ab. Sie wollen nicht ins Himmelreich hinein. Wir wissen, die Hochzeit des Sohnes liegt noch vor uns, aber wir können jetzt schon, ich komme später noch darauf zu sprechen, mit Gott feiern, im Glauben, uns mit ihm Gemeinschaft haben. Es interessiert sie nicht, die Juden, wenige, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Es gibt Juden, die Jesus Christus nachfolgen und lieben. Für die Juden, für die Orthodoxen, für die Juden, die meisten, die heute leben, hat Gott keinen Sohn. Der Messias wird erst kommen für sie. Also kann er seinem Sohn auch keine Hochzeit ausrichten, wenn er keinen hat. Also ist dieses Gleichnis für sie bedeutungslos. Die traurige Feststellung des Königs, die wir hier lesen in Versen 8 und 9. Die Gäste, sagt der König, die ich eingeladen hatte, sind es nicht wert, dass ihnen diese Ehre zuteil wird. Deshalb geht hinaus auf die Straßen und ladet jeden ein, den ihr findet. Das sagt Gott, wenn er sein Volk anschaut, wenn er die Juden, das Volk Israel schaut, sagt er, die Gäste, die ich eingeladen hatte, sind es nicht wert, dass ihnen diese Ehre zuteil wird. Oder nur eben einzelne wenige, die das annehmen. Wie gesagt, wird Israel im Heilsplan Gottes für eine bestimmte Zeit auf die Seite gestellt. Aber die Heilsgeschichte Gottes geht bis heute zur Stunde, bis jetzt weiter. Gott hat seine Heilsgeschichte damit nicht beendet, mit dieser Absage seines Volkes an den Messias, sondern es geht weiter. Gott hat neue Diener berufen. Er beruft heute neue Diener. Zum Beispiel den Paulus damals. Er ist einer von diesen neuen Dienern, die Gott ausgesandt hat. Ihn und seine Mitarbeiter schickt Gott jetzt als nächstes dann auf die Straßen und Plätze der Welt. Der Auftrag Gottes lautet, ladet jeden ein, den ihr in der ganzen Welt findet und ihm begegnet. Jeder Mensch kann jetzt Bürger des Himmelreichs werden. Und er ruft ihnen vielleicht nach, so höre ich es irgendwie, vergesst dann auch die Österreicher nicht, wenn ihr euch auf die Reise macht. Und so sind denn seit Paulus bald 2000 Jahre vergangen und die Diener des Königs haben unermüdlich Menschen auf der ganzen Welt eingeladen, Bürger des Reiches Gottes zu werden.